Endes, das hat sich nicht durchgesetzt, was wir hier ein sehr kontrastreiches Programm eigentlich vorgesehen hat. Das war ein schöner Revolutionär, was er gemacht hat. Sie müssen sich vorstellen. Der hat ja das erste Mal wieder von Evangelisation und Mission geredet, und zwar recht grob nach 1200 Jahren. Also dann wurde nicht darüber gesprochen. Sondern es wurde Deutschland oder Europa, so eine der ganz großen Kirchenmissionen, Europa wurde nie missioniert, Europa wurde christianisiert. Das ist schon was anderes. Ja? Also die wurden zu Christen gemacht. Und Luther hat jetzt mal das zur Sprache gebracht, diese persönliche Entscheidung. Manche sagen, Luther hat den Individualismus damit initiiert. Hat er. Zweifellos. Also diese Konzentriertheit auf das Individuum hat natürlich die Reformation ins Bewusstsein gebracht. Aber damit hängt natürlich zusammen, diese persönliche Beziehung zu einem lebendigen Gott, zu Christus, die hat er natürlich auch in das Zentrum gestellt. Es hat sich diese Kontrastgesellschaft nicht durchgesetzt, wie Luther angedacht hatte. Gerade die dritte Weise des Gottesdienstes, das ist ja die einige Kontrastgesellschaft. Sie merken es, da geht es nicht nur um einen Bibelkreis, in dem man sich auf philosophische Weise der biblischen Wahrheit ernährt, also Hauskreis halt, sondern das ist eine Lebensgemeinschaft. Eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft, diese Hausgemeinden. Eine Kontrastgesellschaft. Luther hat sich aus politischen Gründen für ein anderes Modell entschieden. Das sogenannte landesherrliche Kirchenregiment hat nicht mit Herrlich zu tun, sondern mit dem Landesherrn, der dann Notbischof geworden ist und der dann gesagt hat, wer zu meinem Land gehört, und das ist dann der Augsburger Religionsfriede, wer zu meinem Land gehört, der muss meine Religion haben. Also hat man in Rottenburg gewohnt, das war vorderösterreich, war man katholisch, hat man in Reutlingen gewohnt, das war Freie Reichsstadt, aber da war man evangelisch. Das war der, wie heißt er mit Vornamen, Albert?
Matthäus.
Also, der war der Kommandant von der Reichsstadt Reutlingen. Wenn da eine katholisch sein wollte, musste er raus aus Reutlingen, konnte er sich woanders hin orientieren. Reutlingen war rein evangelisch. Also, man hat wieder den Fehler gemacht, eben nicht Kontrastgesellschaft zu sein, sondern eine Verquickung von Gesellschaft und Kirche vorzunehmen. Man hat versucht, die Gesellschaft zu transformieren, ja, indem man eine komplett christliche Gesellschaft auf politischen Wege initiiert hat. Besser wäre es gewesen, man hätte den Vorschlag, oder Luther hätte den Vorschlag von Philipp von Hessen aufgenommen, der hat gesagt, Luther macht eine Freiwilligkeitskirche. Ja, macht es genauso, wie es da drin steht. Der Philipp von Hessen hat sich allerdings so ein bisschen seiner Reputation verscherzt, Sie wissen es. Ja, der hat, wollte eine zweite Frau haben, hat gesagt, eine reicht mir nicht. Ich habe mich verliebt, ich gerne eine zweite. Hat der Luther gefragt, wie ist das eigentlich? Dürfte ich auch eine zweite Frau haben? Der Luther sagt, darfst du, aber sag es niemandem, dass ich es gesagt habe. Und dann ist es rausgekommen. Das war nicht so ganz gut, gell? Und dann hat er eine zweite Frau. Der Luther hat ein Problem. Was weiß ich, ob das eine Rolle gespielt hat, aber interessant ist schon, dass sich das Modell von Luther, von Philipp von Hessen nicht durchgesetzt hat. Hatte aber auch politische Gründe. Was kam dann? Es kommt, wie es kommen musste. Es kam zu einem Religionskrieg. 30-jährigen Krieg. Ja. So in der Nähe von Böblingen sind bis zu 70% der Bevölkerung ausgestorben. Verbrannte Ernst. Kann man sich das vorstellen? Die Deutschen sind im 30-jährigen Krieg auf die Stufe von Kannibalen zurückgefallen. Und ich meine das durchaus wörtlich. Man hat sich für Leichenfleisch gehalten. Ja. Also, das ist ein Trauma in der deutschen Geschichte, die schlimmer nicht sein konnte. Und danach stand einfach alles zur Disposition. Einer saß da in einem Ofen, der hat sich da versteckt, im Ofen, da in der Nähe von Ulm. Und der hat da, was kannst du im Ofen, da ist schön warm, man kann nachdenken. Gell? Und dann nachgedacht und hat gesagt, was definiert mich da eigentlich noch als Mensch? Wer bin ich? Das ist immer die Frage, die du so im Ofen dann stellst. Und er ist um eine Definition gekommen, er sagt, ich denke, deshalb bin ich. Cogito ergo sum. Und er hat das Denken über alles gesetzt. Er hat gesagt, das Denken soll in Zukunft das Kriterium von allem sein. Ich darf über die Bibel denken und was ich nicht verstehe, das kann ich durchaus streichen. Das ist die Entstehung letztlich der Aufklärung, des Rationalismus. Ja. Das war Descartes, der soll in diesem Ofen in 30er-Jahren gerichtet werden und einfach drüben stand. Descartes, den sind bestimmt. Es hat sich aber auch eine zweite Bewegung entwickelt, die hat gesagt, ja, also, dass man nur so die Lehre betont und so, das funktioniert nicht. Ja. Das war aber so, im ausgehenden 16. Jahrhundert hat man, hauptsächlich die Lehre stimmt, nicht alles Kultur der Bibel, aber keiner hat es verstanden, aber war hochphilosophisch. Ja. Aber hat mit dem Leben nichts zu tun gehabt. Die Aufklärung sagt, wir müssen lebenszugewandt sein, uns Hirn einsetzen. Und die andere Bewegung, die zeitgleich entstanden ist, die hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir nur die Lehre da bringen. Wir müssen das leben. Wir müssen gemeinsam lehren und leben. Lernen und leben. Und das war die Bewegung des Pietismus. Und interessant ist, dass der Pietismus, dass Philipp Jakob Spener wieder diese Gemeinde, diese dritte Weise des Gottesdienstes aufgegriffen hat. Zum einen aus Apostelgeschichte 2, zum anderen, es war strenger Lutheraner von Luther her wieder. Und er hat gesagt, so, und jetzt sind wir wieder in dieser Gesellschaft, dieser kleinen Zellen, Schwäbisch Stunde, ja, und leben Christsein in dieser Gesellschaft. Wir sind in der Zeitalter des Feudalismus. Da liegt die Fürstin Württemberg, die hat Schlösserbau, das ist zu schlecht, wenn du dran denkst, ja. So eine Putzfahrstelle einstellen gehen für diese Zimmer. Ja. Die haben ja heute noch diese Schlösser. Ja. Und in dieser Zeit hat der Pietismus gesagt, wir kümmern uns um die schlichten Leute. Und die Verkündigung liegt nicht nur bei denen, die Theologie studiert haben, sondern das ist sogar schiefgelaufen im Theologiestudium. Wir müssen das Theologiestudium reformieren. Der Spener war der Erste, der die duale Ausbildung für das Theologiestudium vorgeschlagen hat. Wir haben alles nur abgeguckt. Ja. Hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Aber wieder war es diese Kontrastgesellschaft auf der Basis der Bibel, dann über Luther, die Spener dann initiiert hat. Und der Pietismus wurde ja dann auch belächelt über lange Jahre und hat aber Großartiges geleistet. Manche wissen gar nicht, dass der Tierschutzverein von Pietismus gegründet wurde. Nicht für die Grüne, die gab es doch nicht. Pietisten, ja? Dass die Pietisten, die haben den Rotationsbuch, das weiß man nicht gerne, was das war. Aber früher haben wir alle so die Buchstaben in so einen Setzkasten gesetzt, dann haben wir die Seiten gedruckt, dann haben wir die Buchstaben wieder auseinander, wieder neu gesetzt. War übel, mühsam und vor allem, man konnte nie eine zweite Auflage tun. Das war ja wieder weg. Ja. Und jetzt hat ein Pietist gesagt, ja, wir müssen billige Bibeln und Traktate drucken. Und das können wir nicht, wenn wir da immer wieder das auseinanderklauen und wieder zusammensetzen. Wir machen es ganz einfach. Wir setzen es einmal zusammen, gießen das mit Blei aus und dann können wir das archivieren. Und wenn die zweite Auflage kommt, holen wir den Platten wieder vor und dann drucken wir es wieder. So gut bis vor 25 Jahren so gut in Deutschland. Ja. Pietist, der das erfunden hat. Ja. Die Schulbildung für alle. Pietist. Also da wurde vieles bewegt, weil sie auf der einen Seite sich am Wort Gottes orientiert haben und danach gelebt haben, egal wie sehr sie verspottet wurden. Aber sie waren gleichzeitig den Menschen zugegangen. Und sie haben gesagt, wir wirken als diese Kontrastgesellschaft hinein in diese Welt und verändern so. Und wir helfen den Menschen dort, wo sie die größten Nöte haben. Auch schon mal, es war da so mit seinem Freund Fenstein zusammen, den Buchflug aufgenommen hat. Ja, der Frank, der hat da. Hat er erst eine kleine Schule gebaut, dann hat er gemerkt, aber nur einen Lehrer, hat einen Lehrer eingestellt, muss ja Lehrer ausbilden, hat er eine Lehrerausbildung gestellt, die muss auch berechnen, was man hat, der Mädchen ist auch ausgebildet worden, hat er auch Mädchenschule gebaut und so, dann hat er gemerkt, ja, die müssen ja auch ein Kinderheim gebaut und so weiter, und dann wurde ja Arznei, ja, hat er Apotheke gebaut, dann hat er gemerkt, die muss ja auch Arznei produzieren, ja, hat er eine pharmazeutische Fabrik gegründet, alles innerhalb von ca. 5 Jahren. Nie um Geld gebettet, nur gebettet. Ja, also, das war auch informiert. Aber die waren innovativ bis zum Anschlag. Aber sie haben diese geistliche Gemeinschaft, diese geistliche dritte Weise des Gottesdienstes gelebt in der Gemeinde. Ja, die haben Lieder, haben die Gedichte, die Leute verstanden haben. Das hat übrigens der Luther schon gemacht. Der war ja auch, also der nicht jetzt im Kloster war, war ja mehr in den Gemeinden und so, das war ja üblich. Also, ich Bier immer gern gemocht, das hat man der Frau gerade, die gut Bier brauen könnte. Aber der hat die Trinklieder aus der Wirtschaft, hat er gekannt, gell? Da kannst du drauf schuckeln. Ja, tolles Lied. Ja, so richtig Steigelied. Hört das Lied nochmal? unter einem verständlichen männlichen Text aufgeschrieben. Ein feste Burg, das ist nicht wirklich. Ein Ding der Wehr und Waffen. Wenn du das hältst, ist ein Lobpreis singen. Aber es sind die Verständnisse. Ein fester Panzer ist unser Gott. Also ich komme aus der Reihe von Oberndorf, gell? Reck und Gott. Da hat er jetzt das verstanden. Der hat dem Volk aufs Maul geschaut. Aber ohne die Botschaft zu bedeuten. Ich verbreite die Meinung, wir sind Kontrastgesellschaft. Aber in der falschen Weise. Und jetzt verschatze ich es mir vollkommen mit Ihnen. Wir singen Lieder auf Melodien, die würde im Radio keiner anhören. Sogar in der Qualität, wie ich sie oft in Gemeinden höre. Ja? Die Musik, die Menschen in der Welt, also die Fischer, ich mag sie nicht, aber aber so, ein Volksmusik ist nicht mein Ding, ja? Aber die Leute fahren voll drauf ab. Ja? Ich habe in meiner Gemeinde, der hat Akkordeon gespielt, Weltmeister. Gut, der war Weltmeister. Kommunismus und Intelligenz und so, also richtig. Die Leute waren in der Zwischenzeit. Und der hat einen Gottesdienst, weil der mit dem Bretschkommode gespielt. Der hat auch Hochzeit gespielt. Das sind Leute, weil der so gut gespielt hat. Und er hat natürlich einen gewissen volkstümlichen Charakter in seiner Musik. Der war aber auch gut. Aber verstehen Sie, das war einfach cool. Heute haben wir so psychedelische, esoterische Musik. Und wir haben Texte, die sind Kontrast, aber die verstehen auch kurz so. Also ich sitze oft in den Gottesdienst, meine Studenten machen das manchmal, wenn man so Lieder singt und sagt, jetzt erklärt mir doch mal die Lieder. Ich glaube, es ist Deutsch, aber ich verstehe es nicht. Wir sind in einer Sprache, die verstehen nicht. Jesus entführen, Jesus berühren. Ja, kein Wissen, dass Jesus einen entführt. Das ist doch wenn das nicht so in Frage sind, Marktplatz in Reglingen, ich entführe die Gäste. Und wenn Sie jetzt im Moment sagen, in der Jugendarbeit, ich berühre dich, dann kriegen Sie auch. Dann wissen Sie nur, was du singst. Jetzt singen diese Lieder trotzdem, weil das ja unsere Insider-Lieder sind. Aber da sind wir, glaube ich, manchmal auf der falschen Weise Kontrastgesellschaft. Wenn ich letzte Woche mit dem Leiter der Christlichen Musikakademie Stuttgart gekommen habe, der Lobpreisleiter in Gospelform, glaube ich, oder ist er noch? Der hat gesagt, ich leide darunter, dass wir ein einseitiges Liedgut haben, das die Leute nicht mehr verstehen. Wir müssen neue Lieder schreiben, sagt er. Kommt aus dem charismatischen Umfeld. Im charismatischen Umfeld denkt sie gerade völlig um. Ja? Wir brauchen wieder Lieder, die wir auch an Sterbebetten singen können. Wir brauchen Lieder, die der normale Straßenmensch versteht, wo nicht erst das eschatologische christliche Repertoire lernen muss. Ehrfürchtig stehe ich vor deinem Thron. Wir sind Königskinder, wir sind Modernisten oder was. Ja, also, verstehe ich. Jetzt nichts gegen Lieder, ich weiß nicht, was dahinter zu verstehen ist, wenn ich diese blaue Truppe aufnehme, mit meinem theologischen Hintergrund. Also, wir sollten Kontrastgesellschaft da sein, wo es nötig ist, und dort aber sprachlich so aufgestellt sein, auch musikalisch, dass die Leute uns verstehen. Das ist auch das, was du meinst. Und das müssen wir in die Zukunft denken, wenn wir Leute gewinnen wollen. Ja, das ist wichtig. Ich will das sage ich nicht, das wäre gegen Lobpreislieder. Ich sehe das kritisch, wir kommen da echt teilweise wirklich nicht rein. Weil ich gerade selber so ein intensives Gemeindeleben habe, wenn ich so auf der Wanderprobleme bin. Da tut es unglaublich gut, auch mal mit den Geschwistern solche Lieder zu singen und zur Ruhe zu kommen und so weiter. Ich finde es wirklich schön. Aber es hilft uns ja nicht. Es hilft nicht den Menschen von draußen. Und Also. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, was diese Kadetten da im 15., 16., 17. Jahrhundert alles gemacht haben. Die haben ja auch dann die Mission angestoßen. Gewiss über deren Ding ist. Ja. Deren Ding ist ja nach Kenia, gell? Hat er missionieren will. Aber gut gefragt. Kein Mensch hat sich bekehrt. Das, was der gemacht hat, ist Swahili entdeckt und die Sprache so, wie es aber konstruiert. Und deren Ding erfindet die Sprache Swahili. Und er hat es natürlich so gemacht, dass das Swahili, das sprichst du so, wie es ausschaut. Das heißt, ich kann einen Kurzzeitmitarbeiter nach Kenia schicken, ihm das Swahili geben und sagen, jetzt war schon ins Krankenhaus und die Sprache. Der braucht nicht Swahili kennen, der muss halt das Lesen kennen und ihr Krankenhaus verstehen. Weil der Rübe Kraft ist halt ein deutscher Entwickler. Ja? Der, das ist kein einziger zum Glauben gekommen, aber der hat alternativ schon gelebt. Das heißt, er hat um diesen Menschen gelebt und hat die Sprache gesprochen, um diese Menschen zu verstehen. Dann ist er wieder zurück nach Bäderin, also der Bäderin nach Trondheim, ist dort gestorben. Und dann gab es eine Erweckung in ganz Kindern. Jeder kennt den Namen Ludwig Graf. In Deutschland kennt er den Namen. Aber jeder Schulkind kennt den Namen. Also Leute, die der Aufhidismus, ja, kontrastreich gelegt. Jetzt möchte ich noch, ja, gegen Ende dieses ersten Teils, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die habe ich auch vom Logik. Ich möchte nicht sagen, das habe ich entdeckt. Eigentlich schäme ich mich, dass ich sie nicht entdeckt habe. Aber es ist so auffällig. Aber nicht das in dem Fall, wo ich Logik entdecke. Es gibt in der Bibel ein Wort, das heißt Allelon, müsst ihr sie nicht merken, heißt einander oder miteinander. Und es gibt ein Wörterbuch für Theologie, also das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, aber jedes Wort der Bibel wird da ausführlich beschrieben. Wir haben ein paar Theologen unter uns, die werden das kennen, bekannt unter dem Namen Kittel, das ist einer, der da rausgeht. Also, das Wort einander kommt in der Bibel hammer oft vor. Ich habe hier nur eine kleine Aufstellung gemacht. Im Kittel wird dieses Wort Allelon nicht einmal erwähnt. Es kommt nicht vor. Das heißt, eines der wichtigsten Worte des Neuen Testaments, nämlich einander, kommt mit Ehrerbietung einander zuvor, einmütig einander suchen, einander annehmen, einander zurechtweisen, einander mit heiligen Fuß grüßen, aufeinander warten. Es geht auf der nächsten Seite weiter. Dieses Wort einander wird in der Theologie gar nicht behandelt, kommt gar nicht vor. Aber es ist eines der wichtigsten Worte der Bibel. Dieses Einander ist ein Wort, das das familiäre Miteinander beschreibt. Die erste Gemeinde war von Jesus so initiiert, dass sie weniger den Charakter einer Institution hatte, einer Kirche, als vielmehr den Charakter einer Familie. Einer Familie, einer Großfamilie, die füreinander Eintrag sorgte und alles kommt vor. Das geht ja bis in die Terminologie hinein, bis in die Begrifflichkeit.
Ist ja da, sagen wir, wir sagen jetzt zu den Pfarrherren und zu den anderen Laien und dort schuben wir ab, da sind die Laien männlicher Art, das sind die herrschaftlichen Laien und die dämlichen Laien, das sind dann die Frauen. Ja? So, ja. Hätte er das sagen können, hat er auch. Sondern er hat gesagt, wir sind Schwestern und Brüder. Übrigens kommt in der Bibel der Vaterbegriff im Neuen Testament so gut wie nicht vor. Innerhalb der Gemeinde. Weil wir haben einen Vater. Unseren himmlischen Vater. Das kennzeichnet das Neue Testament, dass wir zu Gott nicht mehr Gott sagen müssen oder irgendwie ein ferner Gott oder was weiß ich nicht alles, sondern wir dürfen ihn Vater nennen. Das ist sprunglich. Das heißt, wir haben eine schon allein durch unseren neuen Gottesbegriff, den so keine Religion kennt, durch unseren neuen Gottesbegriff haben wir eine familiäre Struktur. Und in den Gemeinden bricht sie noch runter. Ich habe schon erwähnt, dass die ersten Gemeinden in Häuser organisiert waren. Lesen Sie Römer 16. Das ist diese Aufstellung, diese Grußliste des Paulus, wo die unterschiedlichen Leute in Rom grüßen. Und der grüßt Priscilla und Aquila, und die in ihrem Haus. Und deshalb können wir heute genau sagen, welche Hausgemeinden es zur Zeit des Paulus in Rom gab. Das kommt ziemlich genau definiert. Für Leute, die es interessiert, steht bei Peter Lampe die Stadt römischen Fürsten. Kann man das genau anschauen. Also die ersten Gemeinden waren Großfamilien in einer Zeit, wo die familiären Strukturen und die familiäre Geborgenheit auseinandergebrochen ist. Die Leute konnten eher keine Familie mehr. Bin entwurzelt als Sklave zum Beispiel. Sklaven wurden bewusst aus den Familien herausgerissen, in völlig andere soziologische Kontexte hineingebracht. Sie wurden entwurzelt aus ihren Familien. Die hatten natürlich Sehnsucht, eine Familie zu bekommen. Bei den Christen haben die wieder eine Familie bekommen. Kinder. Wenn ein Kind auf die Welt kam, bedeutete das nicht, dass es in die Geborgenheit einer Familie hineingeboren wurde. Das Kind kam zur Welt, es lag auf dem Boden, hier so Faden hereingerufen und gesagt, bitte schau das an. Das ist ein Kind. Und Dann sagt er, Moment, das weiß ich nicht, ob es mein Kind ist. Jetzt kommt er erstmal auf das Behinderte. Wenn es behindert ist, hat er es als Kind mit den Tieren verfüttert. Laufen wir weg. Was wird behindert? Dann ist es ein Mädchen oder Junge? Ich habe schon zwei Mädchen, ich brauche kein welches. Laufen wir weg. Schon ein bisschen ein schwächender Junge. Laufen wir weg. Kann nicht aufgehoben. Erst wenn er sich gebeugt hat und das Kind aufgehoben hat, durfte dieses Kind leben. Das bedeutet, der Ort der Familie war überhaupt zunächst nicht der Ort geboren, weil wenn das wenn der Vater jetzt Geld will, konnte er zu seiner, könnte er sagen, also wir brauchen Geld, jetzt verkaufen halt unsere Mädel in ein Bordell. Oder war es das dazu der Vertrieb und das Mädel ist verkauft besser. Ja? Oder wenn er die Familie nicht mehr versorgen konnte, hat man halt das Mädel durchgeschlagen. Ja? Ist nichts passiert, war halt ein Esser weniger. Jetzt darf ich nicht verschweigen, dass es natürlich ganz intensive Beziehungen auch zur damaligen Zeit in Familien gab. Das, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen die Zuspitzung, aber keine Seltenheit. Keine Seltenheit. Wir haben es in den Dokumenten sehr deutlich dokumentiert. Also was ich damit sagen will, die familiären Strukturen waren eben keine Orte der Geborgenheit. Haben wir übrigens heute nicht anders. Dass ein Kind in einer familiären Struktur aufwächst, in dieser Geborgenheit, ist eher die Ausnahme, ist eher die Seltenheit. Ja. Ich glaube, dass hier die Gemeinde eine ganz andere, eine ganz neue Aufgabe hat. Unsere Häuser zu öffnen, auch zu öffnen für Leute, die keine Familie haben. Die sozial weisen sind, die haben Eltern und was weiß ich, vielleicht schlafen vielleicht sogar bei den Eltern der Leute. Aber sie erleben nicht die Familie. Und sie hören in ihrer Familie nichts von Jesus Christus. Sie wissen gar nicht, wie man betet. Meine Tochter, ich habe gar nicht ein Mutterzeichen, aber ich habe in einem Kindergarten der eigenen Schwester. Und in diesem Kindergarten, also komische Leute schicken da auch Leute hin, die so eigentlich ganz christlich sozialisiert sind und sogar eher, die können sich auch andere Einrichtungen leisten, ich sage es mal vorsichtig. Und jetzt die Kinder lernen dort natürlich, dass man vor den Menschen betet, dass man Liebe sind und so weiter. Und die gehen jetzt nach Hause. Und da muss irgendwas zu Hause geschehen, denn die Mütter und Väter kommen in die Kita und sagen, jetzt sagen Sie mir doch mal, die beten. Meine Kinder sagen vor dem Essen beten. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber Sie können es mir bestimmt sagen. Ja? Die Kinder kommen nach Hause aus dieser, ich nenne es einmal so, aus dieser christlichen Familie und tragen das in ihre Abstammungsfamilie, oder was ich immer das sagt, in der eigenen Familie. Tragen Sie das hinein. Was haben wir für große Chancen? Kontrastgefälle. Ich bin ein bisschen traurig. Unser Bibelseminar ist ja im Gebäude einer Gemeinde. Also im Studium. Im Gebäude einer Gemeinde. Am Platz neben unserer Gemeinde hat die Stadt Ostfildern einen Platz freigehalten. Wenn Sie ehrlich, wenn einer von den Stadträten gedacht hat, dann könnte mir nochmal eine Bibelschule hinbauen. Jetzt hätten wir nicht das Geld gegeben, ja, wir wollen nicht halten, der Boot war viel zu groß gewesen für uns. Und irgendwann hätte ich gesagt, alles können wir es euch nicht mehr hinhalten, jetzt müssen wir das Ding verkaufen, diesen Platz. Großer Platz. Ja. Und die wollten eigentlich, dass dort eine soziale Einrichtung hinkommt. Also ganz klar eine Kita. Ich sage jetzt den Christen, Gott sei Mensch, jetzt bauen wir eine Kita dort hin. Das wäre doch der Hammer, wenn neben dem Gemeindehaus, ja, das ist also eine sehr lebendige, sehr offene Gemeinde, wenn da eine Kita wäre. Das wäre der Hammer, christliche Kita. Oh, Kita. Wir sind dagegen. Kita ist nichts, Familie. Leider, die in Kita kommen, die gönnen in der Kita, ob ihr das jetzt betreibt oder nicht. Wenn der nicht sage, die Christen sagen, Kita ist scheiße, ich sage, bleibt mir zu Hause. Kommt auch mal eigentlich, ja. Aber wenn wir eine Kita dort hätten, dann könnten wir die Kinder in den wichtigsten Jahren ihres Lebens prägen, wo die Eltern hilflos sind. Wir können die Eltern prägen. Die Parke sogar auf dem Parkplatz. Ja? Die müssen Bier aufmachen. Jetzt waren da schon Leute dabei, die das gerne gemacht hätten, aber das ist ja immer auch finanzielle Frage, weil die Stadt von Stütterdrehen muss 80% der Kosten getragen werden, das ist so zu wenig. 80%.
Ja, egal, das ist ein bisschen manchmal. Also die Verschwindung muss ja 80% von Gemeinde haben. Also wenn ich mache jetzt eine professionelle Kita, hat auch eine gigantische Kita. Das trägt sich. Ich weiß gar nicht, was die letzte Zahl ist. Aber 500 Euro im Monat bestimmt. Ja, pro Person, wohin? Das ist ein Hammerpreis. Das ist eine Kita, die läuft tierisch gut. Unsere Parkplätze sind ständig belegt, also die Parkplätze der Gemeinde. Ja. Die Kinder bringen ihre Eltern hin und da gibt es verrückte Geschichte. Ich habe in dieser Zeit, als die ganzen Gemeinden, als die ganzen Kommunen Kitas betreiben, das war ja Pflicht, gell? Habe ich immer wieder versucht zu sagen, ihr Christen macht es doch. Dann seid ihr Kontrast gesetzt. Ihr könnt Kinder prägen mit mir. Wir kommen heute mit den Tränen mit fertig an diese Chancen, die wir hatten. Jetzt ist es vorbei. Jetzt haben andere Betreiber die Erziehung unserer Kinder übernommen. In den wichtigsten Jahren. Der Spitzer, dieser Chef der Psychiatrie in Ulm, der sagt, wenn ich in etwas investieren würde, in die Begleitung von Kindern zwischen 0 und 5, wir hätten die einzigartige Chance gehabt. Vielleicht habt ihr sie in Reutlingen. In Reutlingen ist viele Kinder, glaube ich. Ja. Aber versteht ihr, das wäre wirklich. Wir hätten uns nicht anpassen müssen. Aber wir hätten Kinder in einem neuen familiären Umfeld prägen können. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die Eltern suchen auch so ein Umfeld. Aber sie wissen vielleicht gar nicht mehr, was sie suchen. Und sie wissen gar nicht mehr, was das bedeutet, die Geborgenheit einer christlichen Gemeinde. Jetzt gibt es da Aufregung für die weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass wir in Zukunft diese Chancen bekommen. In anderer Hinsicht. Meiner Ansicht nach eine große Chance haben wir verpasst. Also haben wir. Ja. Im Ganzen gesehen. Dieses Miteinander, diese familiäre Struktur, das wird Gemeinde in der Zukunft sein. Wir werden das nächste Mal werden wir uns nochmal mit diesen Dingen beschäftigen, aber sehr viel konkreter. Und ich vertrete so die Meinung, nicht ich, da bin ich. Da gibt es einen programmatischen Aufsatz, ich bringe Ihnen den vielleicht mit, wenigstens ein paar Exemplare von Helge Stadelmann, den Sie vielleicht kennen. Helge Stadelmann ist Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Er hat 2006 einen Aufsatz geschrieben, wo er deutlich macht, Gemeinde Jesu muss ganz dringend sich darauf besinnen, generationenübergreifende Gemeinde zu sein. Wir haben, das lässt sich nachweisen, im Zuge der 68er und im Zuge auch der Nachkriegsgeneration, haben wir eine Verschiebung der Gemeinde auf die Jugendarbeit erlebt. Die Alten, also 55 plus, gearbeitet sogar. Die werden dann mit albernen Spielen, Kaffeefahrten und Kaffee. Das musst du dann erraten, bis du stirbst. Ja. Also, er sagt, da müssen wir umdenken. Ja, wir müssen umdenken. Und wir, Gemeinde Jesu, war von Anfang an generationenübergreifende Gemeinde. Das war genau das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Und das könnte auch die Chance der Gemeinde Jesu von morgen sein. Das machen wir auch nicht. Thank you.